Es ist frühmorgens am 3. Oktober 2013. Im Schutz der Dunkelheit nähert sich ein Kutter der Küste der kleinen italienischen Insel Lampedusa. Er ist völlig überladen. An Bord sind etwa 550 Menschen. Vielleicht sogar mehr. Männer, Frauen, Kinder. Sie sitzen dicht an dicht unter und auf Deck des etwa 20 Meter langen Bootes. Es ist so eng und die Wellen sind so stark, dass man sich kaum bewegen kann. David ist einer von ihnen. Er ist 18 und aus Eritrea geflohen. David, so nennt er sich selbst. Vor 2 Tagen ist das Boot in Libyen in See gestochen. David und die anderen haben nur ein wenig Wasser für die Fahrt bekommen. Schwimmwesten? Fehlanzeige. Aber jetzt ist Lampedusa nicht mehr weit. Wenn man sich anstrengt, kann man die Strände Lampedusas in der Morgendämmerung schon erahnen. Doch dann fällt plötzlich der Motor aus. Der Kutter treibt manövrierunfähig im Mittelmeer. Irgendeiner an Bord kommt auf die Idee, mit einem angezündeten T-Shirt zu versuchen, die Küstenwache auf den Kutter aufmerksam zu machen. Eine Idee, die weitere nachmachen. Doch der Plan geht schief. Es bricht erst Feuer und dann Panik an Bord aus. Das Boot kentert. David gelingt es, sich lange genug über Wasser zu halten, bis er von einem herannahenden Boot gerettet wird. Im Gegensatz zu vielen anderen an Bord kann er schwimmen. Er kommt mit dem Leben davon. Eine Strafanzeige wegen illegaler Einwanderung hat er dennoch zu befürchten. Es gibt keine legalen Einwanderungswege nach Europa. Oder doch? Das Projekt der humanitären Korridore, das 2016 ins Leben gerufen wurde, ist eine der wenigen Möglichkeiten, legal nach Europa einzuwandern. Was genau ist das? Wie funktioniert es? Und was hat Mission mit all dem zu tun? Darüber spreche ich mit Cecilia Pani, Projektleiterin Humanitäre Korridore Äthiopien bei Sant'Egidio, Italien. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümkel. Hallo Cecilia, schön, dass du dir Zeit für Mission nimmst.
Danke, hallo, guten Tag.
Überall auf der Welt beobachten wir ja massive Flüchtlingsbewegungen. Die Menschen fliehen aus unterschiedlichen Gründen und Krieg, Verfolgung und Hunger gehören dazu. Häufig ist ihr Ziel Europa. Die Fluchtrouten sind teilweise sehr gefährlich. Und auch wenn die Menschen Europa erreichen, bleibt die Lage meist schwierig. Wir möchten heute in diesem Zusammenhang über ein besonderes Projekt sprechen, das Sant'Egidio in Kooperation mit anderen AkteurInnen in Italien ins Leben gerufen hat. Humanitäre Korridore. Was sind denn humanitäre Korridore, wie ihr sie versteht?
Ja, die humanitären Korridore sind sichere Wege nach Italien oder andere Staaten Europas, wo die Menschen bekommen normale Visa und fliegen in einem Linienflugzeug bis zum Ziel. Und zwar bis jetzt Italien, Frankreich, Belgien. Bis jetzt sind über 7000 Menschen nach Europa gekommen durch die humanitären Korridore.
Wie kam es denn zu dieser Idee, dass Menschen so geholfen werden kann oder so einreisen können nach Europa, nach Italien?
Ja, die Idee entstand als Reaktion auf die schreckliche Schiffsunglücke im Mittelmeer und insbesondere auf das vom 3. Oktober 2013.
Okay. Ein bisschen haben wir über das Bootsunglück am 3. Oktober schon in der Anfangssequenz erfahren. Im Hintergrundcheck gibt es jetzt noch ein paar weitere Fakten. Hintergrundcheck. Beim Bootsunglück vom 3. Oktober kamen nachweislich 366 Menschen ums Leben. Nur 155 Menschen konnten gerettet werden. Es war das erste von zwei dramatischen Bootsunglücken im Oktober 2013 vor der Küste Lampedusas, bei denen insgesamt mindestens 500 Menschen ihr Leben verloren. Es gilt als ein Wendepunkt in der europäischen Flüchtlingspolitik. Aber weiterhin sterben beinahe täglich Menschen im Mittelmeer bei dem Versuch, Europa zu erreichen. Im Jahr 2024 waren es mindestens 1.993 Menschen, die bei der Flucht über das Mittelmeer gestorben sind. Seit dem Jahr 2014 bis Ende November 2024 sind rund 30.898 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. Für noch mehr Infos geh auf den Link in den Shownotes.
Sant'Egidio hatte seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre Dienste für Migranten eingerichtet, insbesondere für italienische Sprache und Kultur. Und wir kamen in Kontakt mit einer Welt von jungen Menschen, die unter Lebensgefahr nach Italien gekommen waren. Sie hätten also Asylverfahren eingeleitet, aber zu welchem Preis? Warum kann ein erworbenes Recht, das Recht internationaler Schutz zu suchen und zu erhalten, nicht wirklich in Anspruch genommen werden? Es sei denn, um den Preis des eigenen Lebens. Das Recht kann nicht so gefährlich sein. Deswegen haben wir gedacht, man bräuchte einen legalen Weg, um diese Menschen direkt nach Europa zu bringen.
Also Menschen auf legale Wege nach Europa zu bringen. Ich vermute mal, Sant'Egidio ist eine christliche Organisation, dass wahrscheinlich das auch ein bisschen der Beweggrund war, das ins Leben zu rufen, oder?
Ja, Sant'Egidio natürlich hat die seit Jahren diese tiefe Freundschaft mit Migranten und Flüchtlingen eben durch die Schule für italienische Sprache, aber auch viele verschiedene andere Dienste. Und das Leben ist das Wichtigste, die wichtigste Sache. Deswegen als Christen haben wir gesagt, man kann nicht so sterben. Und wir haben andere christliche Organisationen gesucht, um zusammen diesen Weg zu schaffen. Gerade nach dem 3. Oktober 2013 waren einige Mitglieder von Sant'Egidio in Lampedusa, um die überlebenden Menschen zu treffen. Und die italienische Föderation der Evangelischen Kirche war da auch. Und wir haben zusammen gedacht, wir müssen etwas tun. Da von dieser Idee sind die humanitären Korridore entstanden.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, sowas kann man nicht allein umsetzen. Wer ist denn alles mit dabei? Mit wem setzt ihr das um?
Also das erste Abkommen, das erste Protokoll.
Cecilia benutzt das deutsche Wort Protokoll hier wie das italienische Wort Protocollo, das auch Vereinbarung oder Abmachung bedeuten kann.
Für die Flüchtlinge aus Libanon wurde von Sant'Egidio, die italienische Föderation der Evangelischen Kirche, die Valdenser Tafel, Tavola Valdese.
Die Valdenser Tafel, auf Italienisch Tavola Valdese, ist das Leitungsgremium der Evangelischen Valdenser Kirche.
Und die italienische Regierung unterzeichnet. Und danach das Protokoll für Äthiopien, für die Flüchtlinge, die in Äthiopien wohnen, aus Eritreen, aus Sudan, aus Somalien, wurde von Sant'Egidio und die italienische Bischofskonferenz unterzeichnet, die über Caritas tätig ist. Und dann ein drittes Protokoll für Afghaner, die in Pakistan und Iran leben, sind auch ARCI, UNHCR und IOM dazugekommen.
ARCI ist ein italienischer Verein, der sich seit seiner Gründung 1957 in Florenz mit Antifaschismus und Solidarität befasst. UNHCR ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Die Abkürzung steht für United Nations High Commissioner for Refugees. also auf Deutsch der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Trotz oder vielleicht wegen des sperrigen Namens setzt sich der UNHCR für Flüchtlinge auf politischer Ebene ein und leistet in Krisengebieten auch humanitäre Hilfe. Die Einrichtung wurde 1950 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. IOM ist die Abkürzung für die Internationale Organisation für Migration. Sie gehört zum System der Vereinten Nationen und ist eine Organisation, die sich seit 1951 für eine menschenwürdige und geordnete Migration zum Wohle aller einsetzt und auch humanitäre Hilfe vor Ort leistet. Sie hat 175 Mitgliedstaaten und ist in über 100 Ländern vertreten, darunter auch Afghanistan. Wenn du noch mehr über ARCHI, UNHCR oder IOM erfahren möchtest, Links packe ich in die Shownotes.
Das ist sehr beeindruckend, dass sich so viele unterschiedliche Organisationen da zusammenfinden, finde ich. Und besonders erstaunlich finde ich, dass auch die Regierung, also die italienische, da sich dazu bereit erklärt hat, das zu unterstützen. Sprechen wir ja vielleicht noch drüber. Wer darf denn kommen? Also wer sind denn diese Flüchtlinge? Wie wählt ihr die aus?
Natürlich sollen die Organisationen die Leute auswählen. Die Auswahlkriterien sind im Protokoll festgelegt und werden sehr klar geschrieben und entsprechen die Kriterien für die Anerkennung als Flüchtlinge zusätzlich zum Kriterium der Schutzbedürftigkeit. Aber wir haben auch eine extra Kriterien dazu genommen, und zwar das Kriterium der kulturellen oder familiären Verbindung zu Italien oder anderen Zielländern wie eben Frankreich und Belgien aufgenommen. Denn wenn es eine Verbindung gibt, jemanden, der auf mich wartet und mich begleitet, ist der Weg in die Autonomie viel einfacher. Und man muss sagen, das Modell der humanitären Korridore ist sehr wichtig, weil ein großer Teil des Programms spielt die Aufnahme in den Zielländern, wo die Zivilgesellschaft engagiert sich für die Aufnahme und für die Begleitung bis zur Autonomie.
Und aus welchen Ländern kommen die Flüchtlinge oder die Geflüchteten?
Ja, Asylanten, muss man sagen, weil sie kommen mit einem Visum und stellen am Flughafen die Anfrage für Asyl. Das Protokoll von Libanon, die Menschen, die in Libanon wohnen, sind meistens Syrer und Irakier. Die Menschen, die in Äthiopien leben, sind meistens aus Eritreen, aus Südsudan, aus Sudan, aus Somalien, aus Jemen. Und das sind die Länder, mit denen wir am besten uns beschäftigt haben. Dann in Pakistan und Iran wohnen meistens Afghaner. Das größte Zahl von Flüchtlingen ist bis jetzt aus Libanon gekommen, deswegen sind am meisten Syrer. Mhm. Und dann eine große Gruppe von Eritrea und Afghaner.
Das heißt, das sind Menschen, die schon geflohen sind und dann schon anderswo leben und dann noch einmal die Chance bekommen, weil sie eben über die Protokolle diesen Status erreichen können, den ihr anbietet. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, gut verstanden, weil das Programm entsteht so. Natürlich braucht man ein Visum, um nach Europa zu kommen. Und wir müssen mit den italienischen Botschaften zusammenarbeiten. Und diese Botschaften sind natürlich nicht in Afghanistan, nicht in Eritrea, wo wir fliegen können. Wir arbeiten in dritten Ländern, also in Transitländern, wie eben Äthiopien. Und das ist auch ein Weg, um diese Länder zu helfen. Weil zum Beispiel Äthiopien ist das zweite große oder jetzt vielleicht das erste große Land in Afrika. Also in Äthiopien wohnt das größte Teil von Flüchtlingen in Afrika.
Äthiopien gehört zu den afrikanischen Ländern, die am meisten Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern aufgenommen haben. Ende Juni 2024 lebten mehr als 1 Million Flüchtlinge und Asylsuchende im Land. Der Großteil kommt aus dem Südsudan, Somalia, Sudan und Eritrea. Wenn du noch mehr über Äthiopien als Zufluchtsland erfahren möchtest, einen Link packe ich in die Shownotes.
Die humanitären Korridore helfen auch Äthiopien, mit dieser großen Anzahl an Flüchtlingen fertig zu werden.
Genau. Und als wir angefangen haben, wir haben natürlich mit der lokalen Regierung Abkommen unterschrieben und ziemlich klar gesagt, dass das auch eine Hilfe für sie war. Und sie haben immer mitgearbeitet.
Sowas kostet Geld? Die Initiative ist ja aber komplett selbstfinanziert, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Und wie gelingt es euch denn, genügend Mittel und Unterstützung zu mobilisieren, um die humanitären Korridore aufrechtzuerhalten?
Ja, also ich muss sagen, dass ein sehr wichtiger Punkt ist die große Mobilisierung der Zivilgesellschaft, die auch das Markenzeichen des Projekts der humanitären Korridore ist. Und das ist ein Fühlen von Solidarität und Sympathie. Und das ist auch ein Strom von neuer Energie. Und das ist besonders wichtig in dieser Zeit, dass so aggressiv gegen die Einwanderer ist. Wir möchten eine andere, eine positive Narrativ, eine wohlwollendere Haltung zu den Einwanderern. Und wenn die zwei getrennte Welten, die Welt der einheimischen Bürger und die der neuen Europäer zusammengebracht werden, dann ist wie eine Mauer zerstört, eine Mauer der Unwissenheit und der Angst. Diese Mauer werden überwunden und es kann eine gute und stabile Beziehung unter den zwei Welten aufgebaut. Um die Wahrheit zu sagen, diese beiden Welten brauchen einander dringend. Und manchmal ist nur Propaganda, was man sagt, wenn man schlecht über die Einwanderer spricht. Man braucht manchmal eine Seite oder eine andere Wahlen. Man braucht Stimmungen. Deswegen, man braucht jetzt eine neue Narrative. Man braucht jetzt eine andere Stimmung in Europa.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, warum es wichtig ist, die oft negativen Narrative über Geflüchtete zu ändern, dann lies gern den spannenden Artikel von Aaron Green im Blog auf mission.de. Den Link lege ich in die Shownotes.
Und das ist ein sehr wichtiger Teil des Projekts. Dazu natürlich, man braucht ständige Zuschüsse. Und zwar die evangelische Kirche und die italienische Bischofskonferenz bezahlen einen großen Teil der Projekte, die Reise und auch ein Jahr Unterstützung, finanzielle Unterstützung von jeder Mensch, der nach Europa kommt. Auch weil man muss sagen, für die Regierung das Projekt ist kostenlos und die Flüchtlinge, die gekommen sind, dürfen nur nach einem Jahr, wenn sie noch brauchen, die Hilfe der Regierung benutzen.
Okay, das heißt, es ist auch schon dann ein Ziel, dass die Menschen auch in Arbeit kommen. Und das ist vielleicht auch das, was du meinst, wenn du sagst, die beiden Welten brauchen einander, ist wahrscheinlich auch über die Arbeitskraft, oder? Wie stelle ich mir das vor?
Genau. In Italien, man kann ziemlich bald arbeiten, und zwar 2 Monate nach dem Anfang der Asylverfahren. Und viele von den, besonders die Jugendlichen, finden einen Arbeitsplatz. Und sie fangen an zu arbeiten, auch vorher, dass sie Profis auf italienischer Sprache sind. Sie finden am Anfang ziemlich einfache Arbeit in der Reinigung oder die Frauen besonders in der Pflege von alten Menschen und Arbeit in der Familie. Aber mit der Zeit, sie können studieren, so in ein paar Jahren sind die meisten schon unabhängig und arbeiten.
Wenn das klappt, ist das natürlich ein Erfolg für alle.
Genau.
Aber bevor es dazu kommt, wie sieht denn der Prozess für Flüchtlinge aus? Also es ist jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, da sitzt jetzt jemand im Libanon oder in Äthiopien. Wie erfährt er denn überhaupt davon? Also das ist ja vielleicht die Hürde, würde ich mir denken. Und wie geht es dann weiter?
Also Sant'Egidio und die anderen Organisationen hatten schon Kontakte in diese Länder, weil natürlich kann man nicht sofort plötzlich in einem Lager gehen und sagen, ja, ich bin hier, wer möchte kommen. Durch diese Kontakte haben wir Listen vorbereitet und dann sind Vertreter von den Organisationen mit längere oder kürzere Mission in den Transitländer geflogen und haben persönlich die Kandidaten getroffen. Sie haben mit ihnen gesprochen. Man braucht mindestens 3 Treffen, 3 Interviews, um besser die Situation zu verstehen. Und das läuft in 3 oder 4 Monaten. Oft besuchen wir sie zu Hause, wir verstehen besser die Situation, wo sie leben. Dann braucht man natürlich das Prozess. Also wir begleiten sie, um die verschiedenen Papiere zu vorbereiten. Es sind verschiedene Situationen. So in Libanon läuft auf einer Weg, in Äthiopien auf einem anderen Weg, in Pakistan. Es kommt darauf an, welchen Status die Flüchtlinge in den Ländern haben. In Pakistan zum Beispiel, sie sind nicht als Flüchtlinge anerkannt. Sie haben kein Recht, dort zu bleiben. Also sie sind praktisch illegal. Oder wenn sie mit einem Visum von Afghanistan geflogen sind, sie dürfen das Land verlassen, bis wann das Visum noch gültig ist. Also es gibt einige Unterschiede. Dann organisieren wir die Reise. Wir begleiten die Menschen im Flugzeug und am Flughafen organisieren immer eine Pressekonferenz. Das ist sehr wichtig. Zuerst organisieren wir eine sehr warme und feierliche Willkommen mit Blumen, mit gutes Essen, meistens das Essen, das am besten ihnen gefällt, ihnen schmeckt. Und dann spielen für Kinder, Luftballon, aber auch eine Pressekonferenz. Das ist sehr wichtig, weil wir sind überzeugt, dass wenn auch die Menschen, die das gutes Gesicht der Einwanderung sieht, so viele Kinder, die Familie, die sich wieder treffen. Das ist ein Zeugnis von Integration, von guter Zukunft, eine eben noch wieder eine positive Narrative für die Einwanderung. Und wir haben notiert, dass jede Pressekonferenz steigt die Zahl von Kontakten zu Sant'Egidio, zu den anderen Organisationen von Leuten, die helfen möchten und bieten einmal eine Wohnung an, manchmal die Stunden für italienische Sprache, manchmal Geld. Und das ist wirklich die positive Seite der Zivilgesellschaft.
Das heißt, die öffentliche Wahrnehmung ist nach wie vor gegeben. Wie häufig kommen denn Menschen?
Also jede Protokoll, jede MOU.
Okay, was bedeutet nochmal MOU? Kurzer Hintergrundcheck. Hintergrundcheck. MOU ist die Abkürzung für Memorandum of Understanding. Dieser Begriff kommt aus dem US-Recht und meint eine Absichtserklärung oder auch Vorvertrag. Es wird in der Regel schriftlich zwischen 2 oder mehreren Parteien formuliert. MOUs können zwar rechtlich bindend formuliert werden, sind es aber in der Regel nicht. Aber ein MOU kann helfen, Erwartungen und Ziele zu formulieren und so Missverständnisse in der Zusammenarbeit zu verhindern. Für mehr Infos geh auf den Link in den Shownotes.
Jeder MOU entsteht von einer Zahl von Visa, zum Beispiel von Lebanon sind normalerweise 1000 Visa in 2 Jahren. Innerhalb dieses 2 Jahres werden die Reisen so geplant und auch mit der Regierung, die italienische Regierung, mit der Polizei am Flughafen, mit die ganze Organisation, die dann engagiert ist. Und so wir schlagen einen Plan vor und werden dann mit allen Strukturen organisiert. So. Ungefähr in Italien sind 150 ungefähr, dann zum Beispiel im August sind weniger oder im Dezember sind weniger, weil Weihnachten und andere Ferien so sind auch wichtig. Es wäre schön, aber auch die Polizei möchte Weihnachten feiern. Also man kann nicht am 28. Dezember ankommen.
Das heißt, das ist aber schon, die kommen an und die Polizei ist auch schon da und prüft die Papiere. Das passiert auch.
Ja, also das Prozess mit der Polizei fängt schon in Transitländern, weil die Leute sollen ihre Fingerprint an der Botschaft lassen. Und das zeigt, dass ein sehr sicherer Weg ist. So, die Leute werden kontrolliert. Deswegen glaube ich, alle Regierungen, also rechts oder links oder Zentrum, haben das akzeptiert, weil in Italien war es so, wir haben verschiedene Regierungen gewechselt, wie häufig in Italien ist, jede 2 Jahre oder ungefähr. Aber alle haben das Projekt akzeptiert, weil schon sicherer Weg ist, kontrollierter Weg ist und sind eine Sicherheit für alle. Einige, die ihre Länder verlassen, und es ist ein sicherer Weg, und einige, die Leute aufnehmen.
Und auch wer da kommt, ist ja auch dadurch relativ klar.
Es ist kontrolliert, genau.
Hast du gerade schon gesagt, die politische Lage hat sich schon mehrfach gedreht, seitdem ihr das Projekt aufgelegt habt. Und die Lage in Europa, auch in Italien, ist zunehmend angespannt. Wirkt sich das auf das Projekt aus? Sind negative Auswirkungen zu spüren?
Ja, manchmal sind vielleicht mehr die konkrete bürokratische Schritte, die nach der Ankommen sind, ein wenig problematisch. Es kommt darauf an. Jetzt zum Beispiel braucht man eine längere Zeit für die Papiere in Italien oder in andere Länder sind einige andere Probleme entstanden. Aber kann sagen, im Allgemeinen, das bleibt eben ein sicherer Weg und vielleicht leider die einzige Weg. Es scheint, dass fast alle europäischen Staaten haben jetzt ihre Türe praktisch geschlossen und sie sind bereit, auch so wie Italien in Albanien gemacht hat, die Grenzen abzuriegeln und die Flüchtlinge so weit wie möglich fernzuhalten. Das ist leider eine Idee, die ziemlich häufig in Europa sich verbreitet hat. Aber eigentlich bräuchten wir, wie wir schon gesagt haben, dringend neue Zuwanderer, um die Bevölkerung zu verjüngen, den Arbeitsmarkt zu reaktivieren und das Land neu, lebendiger zu schaffen. Weil eigentlich diejenigen, die es schaffen, auch zu wandern, sind die Besten, sind die Stärksten, sind die Gebildetsten, die Reichsten in ihren Ländern. Die Armen bleiben leider, wo sie sind, weil sie es nicht leisten können. So, es ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaften.
Gibt es denn Initiativen oder Ideen, wie das Modell der humanitären Korridore europaweit adaptiert werden könnte?
Ja, also wie gesagt habe, schon, also das Projekt funktioniert schon in Frankreich und in Belgien. Wir haben angefangen in Spanien mit Andorra, ein kleines Anfang. Wir haben mehrmals in Deutschland versucht. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vielmal positiv über humanitäre Korridore gesprochen, aber es ist bis jetzt kein konkreter Schritt mit den Ländern. Also man braucht natürlich in einem Land anzufangen. Wir hoffen, das wird auch in Deutschland möglich sein.
Liebe Cicilia, wir sind schon wieder am Ende. Ich sage vielen Dank.
Ich danke euch. Es ist immer eine große Ehre und Freude, darüber zu sprechen und eben diese positive Seite zu verbreiten. Danke.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst uns ein paar Sterne da, hört auch in die anderen Folgen rein und wenn ihr mögt, erzählt doch auch euren FreundInnen und Familienangehörigen davon.